Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierungstrends. Heute diskutieren Thomas Knüver, der Gründer von K.0, und Björn Radde, Vice President Digital Experience bei T-Systems, darüber, welche Digitaltrends die Branche gerade bewegen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Eine runde Stunde haben wir hier und ich freue mich schon sehr darauf, denn vielleicht wären wir auch schneller fertig bei der Frage, ist die Zukunft digital? Ja, für den Freitag noch.
Genau.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir hier versuchen wollen, so ein bisschen ein paar Fortschritte zu machen durch all die digitalen Themen, die derzeit so herumtreiben, über Metaverse, Web3, virtuelle Influencer, also sprich alles bunt durch den Garten, natürlich einigermaßen geordnet. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn, ich tue es jetzt mal alle hier, also wenn ihr Fragen stellt, das könnt ihr hier im Chat tun und die greifen wir rein. Greifen wir direkt auf, auch wenn ihr sagt, ich habe hier ein ganz großes Thema, da würde ich gerne mal eure Meinung hören, dann immer direkt reinschreiben und natürlich habt ihr da draußen immer das Vorrecht. Mein Name ist Thomas Knüver, ich darf euch so ein bisschen leiten, so durchbringen. Ich bin Gründer und einer der beiden Geschäftsführer von K.0. Wir sind eine digitale Strategieberatung in Düsseldorf. Wir produzieren digitale Strategien für alle Arten von Unternehmen. Wir betreiben Social-Media-Präsenzen, machen Content-Marketing und auch Livestreaming. Dann muss ich immer noch so die Disclosures machen. Es gibt dann noch einen Blog, in dem ich mich als gebürtiger Münsterländer mit deutlichen Worten manchmal über mangelnden digitalen Wandel aufrege. Das heißt Indiskretion Ehrensache. Es gibt einen Food-Podcast, der heißt Völlerei und Leberschmerz. Und ich bin einer der Gründer und Ausrichter der Goldenen Blogger Deutschlands ältestem Social-Media- und Influencer-Award. So, das war das Ego-Marketing. Und der Mann vor der eleganten, ist es Beton- oder Marmorwand, ist Björn Radde, Vice President Digital Experience bei T-Systems International. Auch sein Lebenslauf ist bunt und spannend. Da taucht zum Beispiel Saber auf, da taucht aber auch, ich habe ja so eine Hand zu Reisen und Essen, die Steigenberger Hotelgruppe auf. Das stelle ich mir auch spannend vor. Und natürlich auch die Deutsche Telekom. Bei der Mutter war Björn auch schon. Björn, Vice President Digital Experience. Was macht man da den Tag über?
Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Danke für die netten Worte. Und es ist eine Betonwand, aber eine künstliche Betonwand, keine echte Betonwand, die ich mir mal aufstelle anstatt meiner virtuellen Hintergründe. Als VP Digital Experience bei T-Systems ist man verantwortlich für die Webseite. Also mit meinem Team betreue ich die Webseite, die ganzen Social-Media-Kanäle, aber auch das Social-Selling-Programm. Also wir trainieren unsere Seller, wie sie auf Social-Media aktiv sind, insbesondere auf LinkedIn, und ja, mit ihren Kunden dort interagieren. Dazu gehört zu meinem Aufgabengebiet auch das Innovation Center. Wir haben ein Innovation Center in München, das auch virtualisiert wurde. Darauf gehen wir bestimmt gleich nochmal ein. Und wir haben ein CTO-Programm. Es steht nicht für Chief Technology Officer, sondern für Chief Tomorrow Officer. Und wir holen uns junge Menschen von der Universität, die ihr Praktikum machen möchten. Aber ich denke, es ist ein bisschen mehr als ein Praktikum, weil sie stellen eine Frage für die Zukunft und haben dann eine gewisse Zeit in der Firma dafür die Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, also auch Zugang zum C-Level zu bekommen und wirklich kritische Fragen zu stellen. Wie sieht unsere Zukunft denn so in 10, 15 Jahren aus und welche Rolle spielt dabei T-Systems? Das sind so die vier Aufgabengebiete, die ich betreue.
Da grätsche ich mal rein, gleich ins Letzte, weil das finde ich ja super spannend. Wann hatte ich denn das letzte Mal einer dieser Chief Tomorrow Officers so richtig mit einer These überrascht?
Eine Sache war überraschend, da ging es um einen Chip im Gehirn und wir könnten vielleicht dann Daten für Health-Applikationen sammeln und natürlich die große Frage, wo werden die Daten gespeichert in einer Sovereign Cloud? Also das war schon so ein Thema, wo ich sage, okay, diese Frage wirst du stellen können, die können wir dir nicht in 10 Jahren beantworten. Das wird ein bisschen dauern und wir können auch als T-Systems da nicht wirklich mitwirken, dass du einen Chip im Kopf hast. Aber klar, die Frage, wo werden diese Daten dann sicher zwischengespeichert, das ist etwas, was T-Systems beschäftigt. Also das war eine Frage, die mich schon etwas zum Nachdenken gebracht hat, die aber auch wirklich spannend war.
Ja, DSGVO bekommt da auch nochmal eine ganz neue Dimension. Ne? Du bist ja für die Homepage verantwortlich und Da würde ich gerne mal anfangen mit diesem ganzen Thema Cookie-Kalypse. Also wir erleben es ja bei unseren Kunden dann halt auch, dass wir sagen eigentlich seit 3, 4 Jahren, Leute, das Thema Targeting, das gesamte Thema Datensammlung via Cookies, das nähert sich seinem Ende. Und ich muss gestehen, ganz viele glauben uns nicht. Wie siehst du dieses gesamte Thema der Beschneidung von Third-Party-Daten?
Also im B2B-Bereich haben wir so grundsätzlich die Herausforderung, dass wir sehr viele Adblocker haben. Das heißt, sehr viel Website-Traffic sehen wir schon gar nicht mehr in unseren Systemen. Also ich glaube, fast die Hälfte müssen wir schon annehmen, dass sie nicht messbar sind. Und es wird zunehmen, es nimmt zu. Das sehen wir auch. Insofern versuchen wir, geschlossene Bereiche zu schaffen, wo sich unsere Kunden einloggen können und dass wir dann auch wieder Daten sammeln können, um personalisierte Werbung auszuspielen. Aber ja, ich bin bei dir. Es wird weniger werden. Als Benutzer oder als Endverbraucher finde ich es gar nicht so toll, wenn ich ehrlich bin, da ich gerne personalisierte Werbung habe, wirklich Werbung, die mich interessiert, auf die ich eingehen möchte und nicht vielleicht den roten Damenschuh, sondern eher den Sneaker, der zu mir passt. Aber aus Datenschutzgründen kann ich es in gewisser Weise auch nachvollziehen. Also ich bin so zwiegespalten, was das beide angeht. Aus reiner fachlicher Sicht sehen wir das definitiv bei uns und versuchen, dem entgegenzuwirken.
Ich sage ja auch immer, ich habe lieber Werbung, die mich interessiert, als Werbung, die mich nun überhaupt nicht interessiert. Welche Anreize setzt ihr, damit die Leute sich dann in einen geschlossenen Bereich begeben?
Also es ist relativ am Anfang. Wir experimentieren auch noch. Die Anreize sind, dass man wirklich seine Vertragsdaten einsehen kann. Ich glaube, im B2B-Bereich ist das noch selten, dass man dort seinen Account-Manager direkt vorfindet, dass man Events, die zu dem Unternehmen passen oder zu der Industrie passt, dort vorfindet. Also versuchen, Mehrwert im geschlossenen Bereich zu bieten, die dann personalisiert sind, aber sind ja auch in der Experimentierphase. Und ich liebe Piloten, also einmal ausprobieren, mal gucken, was passiert und angenommen wird.
Nun ist es halt tatsächlich im B2B-Bereich für euch ein bisschen einfacher. Siehst du denn im B2C-Bereich irgendwelche Unternehmen, die sinnvolle Konzepte haben, um Leute in geschlossene Bereiche, Querstrich-Communities zu bringen?
Ich glaube, alle E-Commerce-Anbieter haben da einen Vorteil, weil letztendlich logge ich mich ja ein, um was zu bestellen. Insofern bin ich ja dann im geschlossenen Bereich. Immer noch, der Primus für mich ist immer aus Amazon. Ich bin bei Amazon immer eingeloggt, wenn ich auf der Webseite bin. Insofern sehen sie alles über mich und auch die Werbung, die ich dann nach Hause geschickt bekomme, via Newsletter, passt ganz gut. Was momentan, da gebe ich recht, was nicht so gut funktioniert, ist die Alexa-Werbung. Also wenn ich mehr Nachrichten bekomme auf Alexa, habe ich manchmal das Gefühl, warum sind die Informationen denn her? Das passt gar nicht. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir Alexa in jedem Raum im Haus inzwischen haben. Unsere Kinder agieren damit, meine Frau geht damit. Insofern ist es wahrscheinlich schwerer, die Daten richtig zu sammeln. Aber für mich ist der Primus noch Amazon, ein geschlossener Bereich, der gut funktioniert. Vielleicht auch Reisebranche, weil ich aus der Branche bin. Wenn man sich dort einloggt, wenn man die Loyalty-Programme zum Booking zum Beispiel hat, dass ich dann bei Booking personalisierte Werbung bekomme, mich eingeloggt bin, dass ich den Vorteil habe, ich kriege eine Reise günstiger, mich eingeloggt bin. Das ist auch noch ein B2C-Bereich, der gut funktionieren wird. Wie von aus.
Da gehe ich mal einen Schritt zurück. Haben wir vielleicht dieses Thema Individualisierung durch Daten vielleicht auch immer schon ein bisschen überschätzt? Weil es gibt ja das berühmte Beispiel, man kann sich ja bei Google anschauen, wonach Google Werbung targetet. Und da steht häufig ziemlich viel Blödsinn drin. Also niemand kann wollen, dass ich koche, aber angeblich ist Kochen eines meiner Hobbys. Und bei den Autos bin ich angeblich BMW-Fahrer. Dabei mag ich keine teuren Autos, meines hat nur einen Stern. Also könnte es sein, dass wir ohnehin schon bei dieser Datensammlung immer schon den Fehler gemacht haben, das Thema ein bisschen zu überschätzen?
Weiß ich nicht. Es klingt momentan so ein bisschen, als wäre dein Profil mein Profil. Das passt komischerweise. Ich koche gerne. Was haben BMW? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich denke, wenn es gut gemacht wurde, war es wirklich, das ist ja häufig so, wenn die Personalisierung wirklich gut ist, dann nimmst du ja nicht als Personalisierung wahr, sondern dann sagst du, oh, das ist ja super. Wenn die Personalisierung schlecht ist, dann nimmst du wahr und denkst dir, hey, die Firma kapiert es nicht richtig, das funktioniert ja gar nicht. Ich glaube, die Unternehmen, die es gut gemacht haben, die haben davon profitiert, die Unternehmen, die es schlecht gemacht haben, da haben wir es wahrgenommen und dann bin ich bei dir. Ich koche doch gar nicht, warum kriege ich denn jetzt diese Werbung angezeigt? Das ist so ein bisschen auch im Automatisierungsbereich, weil jeder, der auf LinkedIn immer Werbung kriegt in seinem Postfach, sieht das ja auch. Die Werbung oder die Anfragen, die gut gemacht sind, die merke ich nicht, dass eine Software dahinter steckt und die Anfragen, die schlecht sind, da weiß ich, es ist eine Software. Die sollst du mal lieber allein sein lassen und das ist dann überschätzt. Also ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, welche Daten zugrunde liegen und welche Algorithmus dahinter stehen, ob es überschätzt war oder nicht. Meine Meinung.
Nun gibt es ja bei diesem geschlossenen Bereich sozusagen einen Haken immer, solange sich der Kunde tatsächlich eingeloggt hat, ist alles gut, dann könnte ich ja theoretisch mit ihm auch mehr machen, als es derzeit passiert, weil ich sehe ehrlich gesagt, also ich glaube, ich kenne kein einziges Unternehmen und als Digitalirrer bin ich ja bei sehr vielen mit meinem Profil unterwegs, aber ich kenne kein einziges, das mir in dem Moment, in dem ich mich dort einlogge, irgendetwas individuell anbietet. Merke ich es einfach nicht oder macht es keiner?
Also nochmal, ich glaube, wenn es gut gemacht ist, merkst du es wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht machen es auch viele nicht. Ist gut möglich. Also was ich super finde, weiß nicht, ob ich jetzt, Amazon habe ich auch schon genannt und an Unternehmen, Lieferando ist für mich ein tolles Beispiel, mich zu überraschen aufgrund meiner Daten. Also wenn ich Lieferando, ich bestelle freitags immer Pizza oder Schnitzel, ich kriege dann immer von Lieferando kurz vorher beschickt, hey, heute ist wieder Freitag, bestell doch mal deinen Schnitzel oder deine Pizza. Also ich glaube, es muss dieser Überraschungsmoment sein. Ich weiß tatsächlich nicht, und da gebe ich dir recht, ob ich im Login-Moment dann tatsächlich diese personalisierte Werbung erwarte oder ob es besser ist, im Nicht-Login-Moment oder nicht in dem Moment, wo ich interagiere, dann überrascht zu werden und dann die Personalisierung bekomme. Ich glaube, der Überraschungsmoment wird momentan noch zu wenig genutzt und den sollten Unternehmen noch stärker nutzen. Diesen Wow-Effekt, diesen Wow-Moment. Ich versuche auch B2B zu übertragen, was aber auch ein bisschen schwieriger ist, die Kunden dann zu wowen, wenn sie sich an ihrem Schreibtisch sitzen und einloggen oder gerade eine E-Mail von uns bekommen.
Das finde ich tatsächlich interessant, weil du sagst, bei Lieferando funktioniert zum Beispiel bei mir gar nicht. Das hat aber auch einen leicht erkennbaren Grund, weil wir dann doch häufiger im Büro was bestellen und dann bestellt immer einer und dann hast du halt 6, 7 Leute, die da drangehängt sind. Und entsprechend könnte das dann auch den Lieferando-Algorithmus dann noch sehr verwirren. Und man könnte auch meinen, dass ich sehr, sehr viel Hunger habe.
Wie mit unseren Alexas. Wie gesagt, in jedem Raum der Alexa stehen, das sind 4 User, die da auf Alexa einreden. Und der Algorithmus kommt da durcheinander. Der schafft es einfach nicht, das passt anzubieten.
Was macht ihr denn mit euren Kunden, wenn die eingeloggt sind? Gibt es da irgendwas, was individualisiert angezeigt wird?
Die Begrüßung ist individualisiert, also sagen dann hallo Thomas oder hallo Herr Gnüber und bieten ihm, wie gesagt, dass die Anrede ist personalisiert in den ersten Moment und die passenden Events sind personalisiert, natürlich die Vertragsdaten, seine Vertragsdaten und nicht irgendwelche anderen. Das ist personalisiert zurzeit.
Nutzt ihr diese Daten dann auch wiederum, um den Leuten außerhalb eures eigenen Reiches personalisiert, individualisiert irgendwas anzuzeigen?
Ja, noch nicht, aber wir hatten auch schon Projekte, an sich Affinitätsprojekte, zu schauen, okay, wenn wir einen User haben, der nutzt folgendes Cloud-Setup, haben wir da auch andere User, die so ähnlich sind, und bieten wir dann dieses Setup oder diese Möglichkeit auch den anderen Usern an anderen Kunden an. Also das haben wir auf der Datenbankbasis schon gemacht, natürlich anonymisiert. Online haben wir es noch nicht gebracht. Das wäre natürlich der nächste Schritt, um zu sagen, hey, wir wissen, jemand, der aussieht wie Kunde A, der kann auch die Produkte von Kunde A quasi angeboten bekommen. Also da wollen wir uns hinentwickeln, ist momentan noch nicht so weit. Wie gesagt, unser geschlossener Bereich ist auch noch ein Piloten. Wir haben es mit einigen Testkunden, machen wir es gerade. Hat noch nicht jeder Kunde, der sich wirklich einloggen kann, aber es aufgrund der Cookie-Kalypse wird das auch absolut notwendig. Und es ist auch Richtung, ich habe gestern erst eine Studie von Gartner gelesen, dass im Jahr 2025 80% auch des B2B-Business online stattfinden wird. Insofern ist das jetzt der richtige Schritt, in diese Richtung zu gehen.
Wir haben eine Frage, da übrigens eine Bitte an Kali und Danilo im Hintergrund. Schreibt uns bei den Fragen auch gerne immer den Namen dazu, weil das finde ich, wenn jemand eine Frage stellt, finde ich unhöflich, wenn wir den dann erwähnen. Die Frage ist, was ist für euch der Unterschied zwischen Personalisierung und Individualisierung?
Willst du anfangen? Ich gebe es auch noch ein.
Ehrlich gesagt ist für mich da, also Personalisierung ist der Zuschnitt auf den individuellen Nutzer und Individualisierung ist für mich eher sozusagen die Funktion, dass ich es möglich mache. Aber das ist jetzt auch ein bisschen sehr Versuch einer Definition und es gibt ja auch Gründe, warum es bei mir nie zur Promotion gereicht hat.
Wahrscheinlich schließe ich da an. Also ich habe meine Promotion auch abgebrochen. Insofern bin ich jetzt keine akademische Definition für Individualisierung, Personalisierung. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nutze ich es auch gleich mit einem. Also ich glaube, ich nutze häufiger Personalisierung statt Individualisierung, aber also gemeint ist, dass es ein auf eine Gruppe zugeschnitten ist. Vielleicht ist das auf eine Gruppe zugeschnitten, mich eher als personalisiert sehen. Auf eine Einzelperson individualisiert und bei der Individualisierung habe ich dann schon die Herausforderung mit dem Datenschutz. Also ich würde sagen, Personalisierung ist eigentlich das, was wir eher nutzen.
Oh. Zum Abschluss bei diesem Thema, ich frage mich einmal, wie kriegst du denn Leute überhaupt dazu, dir deine Daten zu geben? Und wir kommen nun sehr stark aus dem Content-Marketing heraus und ich habe halt im Grunde die These, wir erleben jetzt eine Renaissance des Content-Marketings, weil abgesehen von dem Hardcore-Verkaufen, die Leute wollen deine Produkte und sind deshalb eingeloggt, sind aus meiner Sicht Inhalt der wichtigste Grund, warum Menschen einen regelmäßig in ihr Leben lassen, sei es per Newsletter oder durch Nachrichtenkuratierung oder auch durch Service-Dienstleistungen. Wie siehst du das?
Ich glaube, es ist der Mehrwert. Wenn ich definitiv einen Mehrwert sehe, dann gebe ich auch gerne meine Daten oder stelle ich meine Daten zur Verfügung. Ohne den Mehrwert würde ich es nicht machen. Also wie das Beispiel Lieferando, wenn ich Essen habe, das ich nicht mag, dann würde ich das auch gerne ankreuzen. So, dafür brauchst du mir keine Werbung machen. Bitte mach mir Werbung für Essen, das ich auch wirklich mag. Also wenn der Mehrwert da ist, dann gebe ich auch meine Daten. Wenn der Mehrwert nicht da ist, nehme ich meine Daten nicht. Und so sehen wir es auch. Also wenn wir einen Mehrwert liefern und zum Beispiel ein hochwertiges Whitepaper zur Verfügung stellen, dann bekommen wir eher Daten, als wenn wir nur Flyer zur Verfügung stellen und fragen dann nach allen möglichen Daten. Das funktioniert nicht. Also insofern, der Mehrwert ist das Entscheidende, dass man das Kundendaten zur Verfügung stellt.
Du hast ja gerade schon Alexa erwähnt. Ich bin eher auf Siri. Also Sprachassistent ist irgendwie total klasse und also einerseits, allerdings finde ich, die sind so ein bisschen jetzt auch stehen geblieben, so in den letzten 2 bis 3 Jahren. Der sehr geschätzte Richard Gutjahr, ein Freund von mir, Multimedia-Journalist, der hat mal gesagt, wir kriegen, bevor wir irgendwas mit Augmented oder Virtual Reality haben, kriegen wir die Augmented E-Reality, also mit E-A-R geschrieben. Also sprich eine Art Audio-Dimension, die uns umgibt und die steuern wir über den Sprachassistenten. Bei mir ist es so, ja, den nutze ich im Auto. Ich nutze ihn, damit Siri mich an Dinge erinnert. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es in den letzten 2, 3 Jahren da ernsthafte Fortschritte gegeben hätte. Wie siehst du das?
Also ich sehe einen Fortschritt definitiv in der Spracherkennung. Wir sind eine internationale Familie, also Französisch-Deutsch. Inzwischen spricht Alexa Französisch und Englisch und Deutsch gleichzeitig. Das finde ich toll, dass man das einstellen kann. Aber was ich noch vermisse, ist wirklich das Marketing damit. Also warum werde ich im Auto nicht dran erinnert? Hey, ich fahre gerade bei McDonald's vorbei, da gibt es jetzt gerade 2 Cheeseburger zum Preis von 1. Warum sagt mir das mein Auto nicht? Und das ist irgendwie so ein bisschen das Location-Based Services verbunden mit Sprachassistenten. Das passiert noch nicht. Und auch zu Hause, ich bekomme nicht aktiv tatsächlich mal eine Nachricht von Alexa, irgendwas Neues mal so auszuprobieren. Oder wenn ich habe dieses schöne Beispiel, wenn ich in der Küche sitze und bestelle mir neue Cornflakes, warum sagt Alexa mir nicht, hey, Kellogg's Cornflakes kosten gerade das und das, Jordan's Country, das kostet gerade 1 Euro weniger, lass ich mal was Neues ausprobieren. Also das digitale Marketing mit Sprachassistenten, das vermisse ich noch total. Und insofern gebe ich dir recht, es ist total stehen geblieben. Ich glaube, die Spracherkennung geht weiter, sie können mehr Fragen beantworten, die Sprachassistenten im Auto ist super. Ich sage nur, bitte fahr mich nach Hause und ich kriege mein Navi angezeigt. Ganz toll. Aber digitales Marketing ist dort noch nicht so angekommen, wie ich mir es vorstelle. Das fehlt noch. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das fehlt mir total.
Ja, ich glaube, es gibt einen Hinderungsgrund eventuell. Werbung stört uns ja sowieso schon bei dem, was wir eigentlich tun wollen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte jetzt, also ohne, dass ich was bestellen möchte, sondern irgendwann sagt Alexa mir, aber bei meinem Müsli gibt es gerade 10% Rabatt, dann denke ich so, nee, das will ich eigentlich ja in meiner Welt nicht haben, weil die meisten Leute versuchen ja eher Werbung zu umgehen, außer sie ist halt wirklich sehr, sehr, sehr interessant und wertvoll für sie. Also ich glaube, wann könntest du dir vorstellen, dass sozusagen ungefragt Marketingangebote über ein Sprachassistent vermittelt werden können? Also was war der Moment, wo man dann nicht sagt, ey, jetzt halt doch mal die Klappe?
Also wie gesagt, wenn ihr wieder Mehrwert bekommt, wie mit meinem Müsli-Beispiel, wenn ich sage, ich möchte gerne neue Kellogg's Cornflakes bestellen und dann sagt Alexa mir, kann ich machen, aber by the way, bei meinem Müsli hat gerade 10% im Angebot, probier's doch mal aus, dann kann ich mir vorstellen, in diesem Kontext, dass ich auf Werbung offen reagiere. Natürlich, wenn ich in die Küche gehe und koche gerade was und Alexa fängt ungefragt an zu prabbeln und sagt mir, hier, Björn, du bist ja gerade in der Küche, bestell dir doch mal neues, was ich, Küchengerät auf Amazon, sage ich, nee, das ist dann belästigende Werbung. Es muss der Kontext da sein und der Mehrwert. Und dann kann ich es mir gut vorstellen, dass es funktioniert, dass ich aktiv Werbung ausgespielt bekomme in dem Moment. Also das wird vorstellbar. Oder auch eine Kombination mit meiner Uhr. Nur einmal, Alexa hat Uhren, beziehungsweise vielleicht eine Kombination mit Apple und Amazon. Ich stehe vor einem Schaufenster und die Uhr sagt mir, hier, du hast gerade dieses Produkt im Schaufenster angeguckt und du hast es vor ein paar Tagen auf Amazon gesehen. Bestell's doch hier schnell über die Uhr, dann hast du es auch. Oder geh in den Laden und kriegst 10% Rabatt, kann ich mir auch vorstellen. So eine Kombination. Also ein bisschen die Offline-Welt mit Online-Welt und Sprachassistenten zu kombinieren, das wäre eine Möglichkeit für Marketing in der Zukunft.
Als wir uns so zusammen gemailt haben, worüber wir heute reden wollen, kam von dir ein Thema, das ich super interessant finde. Auch weil es kürzlich aufgetaucht ist. Ich war in Austin bei der South by Southwest, einer der größten Digitalkonferenzen der Welt. Wer da noch nicht war, das muss man sich mal geben. Warst du schon mal da?
Nee, leider nicht. Obwohl ich für ein texanisches Unternehmen gearbeitet habe, war ich so nicht in Austin bei der Veranstaltung leider.
Also große Empfehlung, vielleicht sehen wir uns da nächstes Jahr. Das ist halt wirklich ein Moloch von Konferenz mit über 70.000 Teilnehmern. Und da war nämlich in Bezug auf Trends aus Asien auch schon die Rede von Virtual Influencern, also vollkommen digital erzeugten Persönlichkeiten, die dann so agieren, wie Influencer es tun. Ist das nur was für die nun in Sachen digitale Popkultur etwas überdrehtere asiatische Welt oder werdet ihr demnächst auch mit virtuellen Influencern verkaufen?
Also wir sie schon im Einsatz haben werden im B2B-Bereich, weiß ich nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es funktionieren wird. Ich habe die Virtual Influencerin immer aus, ich glaube, das ist japanische Influencerin gesehen, die auch schon von Langnese gebucht wurde, um ein Eiswerbung zu machen in Japan. Du merkst da gar nicht mehr, dass es ein Computer ist. Also sieht wirklich aus wie eine reale Person. Und auch IKEA hat es, glaube ich, auch so wie IKEA in Tokio, die haben diese Pop-Up-Stores in der Stadt. Und da kann man immer im Schaufenster besichtigen, den ganzen Tag quasi, wie sie IKEA-Lieferungen bekommt und wie sie IKEA-Lieferungen aufbaut und dann ihre IKEA-Welt lebt. Das ist natürlich fantastisch für Werbetreibende, weil man hat eine virtuelle Person, die immer da ist, die keine Fehler macht, also immer wird dann nicht irgendwie betrunken in der Küche in der Ecke sitzen, sondern sie wird sich korrekt benehmen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es für den B2C-Bereich in den nächsten Jahren super funktionieren wird und dann vielleicht auch auf den B2B-Bereich übertragen wird. Obwohl mir ist eingefallen, wir hatten schon Diskussionen gehabt, dass wir hatten ja eigentlich mit Robert T. Online aus 2002 hatten wir unseren eigenen Virtual Influencer schon gehabt damals. Den müssen wir vielleicht mal wieder zum Leben erwecken. Anyway, also ich glaube, dass die Virtual Influencer definitiv eine Rolle spielen werden im Marketing in den nächsten Jahren. Das ist meine Meinung. Und dann vielleicht auch im B2B-Bereich spielen werden.
Glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, der erste, wenn man sich ja zum Beispiel anguckt, Werbung mit Mickey Maus, die gibt's so lange fast, wie es Mickey Maus gibt, übrigens sogar für alkoholische Getränke früher auch, habe ich interessante Erkenntnis. Mickey Maus ist nichts anderes als eine virtuelle Influencerin. Oder wenn wir Deutschen zurückdenken, das Gegenstück von Mickey Maus war ja mal Rolf mit der 5, der Postleitzahl. Oder so. Auch das nichts anderes als ein virtueller Influencer. Und ich habe tatsächlich heute noch in meinen Timelines zum Beispiel auch eine Geschichte gefunden aus The Verge, dass nämlich der Spielesoftwarehersteller Krafton Anna einführt mit einem N. Und Anna ist eine komplett virtuelle Influencerin, die jetzt quer über alle Produkte, wenn ich das richtig verstanden habe, also zumindest im Web3-Ökosystem von Krafton eben als Influencer tätig sein soll. Und wenn man sich das halt anguckt in China und Japan, dann gibt es da tatsächlich sehr erfolgreiche Modelle. Einerseits Influencer innen, muss man ja sagen, oder neutral, die für mehrere Marken buchbar sind, so wie es halt auch klassische Influencer sind. Und dann gibt es halt auch welche, die für schon bestimmte Marken stehen, die dann integriert werden. Und ich finde das super spannend, weil es gibt da, letztendlich sind da halt auch richtige Influencer ja nicht ein Stück weit, ein sehr großes Stück weit Kunstfiguren. Und ob die nun real existieren oder nicht, halte ich fast für sekundär, wenn die Inhalte, die über sie überbracht werden, in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam, stilbildend oder interessant sind. Insofern gebe ich dir vollkommen recht, das könnte sehr, sehr spannend sein, aber auch ehrlich gesagt natürlich sehr teuer, weil ein Klötzchen Grafik und ein Influencer funktioniert ja auch nicht so richtig.
Ja, der muss schon gut animiert sein. Aber was ich nochmal sagen wollte, ich glaube, was auch super kommen könnte, wäre dann programmatischer Einkauf von Virtual Influencern. Also stell dir vor, ein Influencer, den du folgst, bietet dir was anderes an als mir in dem Moment, weil es einfach auf meine Person getargetet ist. Also ich kriege dann vielleicht Bierwerbung, du kriegst Weinwerbung von der Person, wenn sie mit Alkohol interagiert. Also das wäre bestimmt auch spannend, so eine programmatische Einkauf von Virtual Influencern. Auch vielleicht ein Virtual Influencer später im Metaverse, die wir dir da wieder begegnen. Also ich marschiere da durch und treffe da meinen Virtual Influencer. Warum nicht?
Das finde ich aber immer spannend, weil da glaube ich nur so halb dran. Aus einem simplen Grund. Ich glaube, dass auch virtuelle Influencer nur funktionieren können, wenn sie tatsächlich eine Persönlichkeit haben. Und wenn diese Persönlichkeit dann eben für alles Werbung macht, dann glaube ich, wird das nur bedingt funktionieren. Das haben wir auch bei Homo Sapiens Influencern schon erlebt, dass wenn man zu viel macht, es nicht so richtig geht. Außer man ist Heidi Klum, da scheint es ja immer noch zu funktionieren. Aber ansonsten, ich glaube, das Thema Persönlichkeit könnte ein Problem werden, oder?
Ausprobieren. Wie gesagt, ich bin Fan von Piloten, sollte man ausprobieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man programmatisch einkaufen kann. Weil in dem Moment nimmst du die Person nicht anders wahr. Du siehst die andere Werbung ja nicht. Du siehst ja nicht die Katjes-Werbung, sondern du siehst nur die Bier-Werbung, weil du nur mit der Person interagierst zum Thema Bier. Insofern kann ich mir vorstellen, dass ich da nicht so abnutze wie bei Homo sapiens.
Meine Meinung. Sehr spannend. Sehr spannend. Wo wir jetzt schon bei rein digitalen Persönlichkeiten sind, müssen wir natürlich über eines der Lieblingsthemen dieser Zeit reden, nämlich das Metaverse. Wollen wir versuchen, das zu definieren oder lassen wir das lieber gleich?
Ja, wir hatten ja eine Diskussion in der Vorbesprechung, die ich gut fand. Ist Metaverse eigentlich nur ein virtueller Raum, also nur VR, fertig, das war's. Darüber können wir gerne mal diskutieren, weil ich gebe dir in gewisser Weise recht. Man hat seine VR-Brille auf, natürlich gibt es noch Entwicklungen, über die wir auch noch sprechen. Aber ist es dann wirklich nur der virtuelle Raum? Ist es dann die Erlebniswelt? Ist es mehr? I don't know. Ich weiß nicht, wie du siehst. Also für mich ist es natürlich mehr. Für mich ist es nicht nur der virtuelle Raum. Natürlich im B2B-Kontext ist es momentan nur der virtuelle Raum. Aber ich stelle es mir schon so vor, dass ich später eine Brille aufsetze und in einer virtuellen Welt und nicht nur in einem virtuellen Raum.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ich glaube, die viel spannende Frage im Zusammenhang ist für dich Augmented Reality, also eine Brille, durch die ich halt meine ganz normale Umwelt sehe, wo dann aber Daten eingeblendet werden. Ist das für dich auch Teil des Metaverse?
Ja, das ist für mich die Weiterentwicklung. Also ich denke, momentan entwickeln wir das Metaverse virtuellen Raum lokal. Also ich sitze zu Hause oder in so einem Virtualizer. Ich kann mich vielleicht ein bisschen bewegen, aber ich bin trotzdem noch zu Hause. Und sobald die Augmented Reality-Brillen sich stärker durchsetzen werden und nicht solche Cyborg-Brillen wie Google es hatte, sondern wirklich eher so eine Apple-Brille. Also was ich da gesehen habe, sieht ja auch sehr stylisch aus. Und ich dann die Brille aufsetze und habe meine Augmented-Welt, also mein Augmented-Metaverse, dann wird das Metaverse mobil und dann ist das für mich auch das Metaverse. Definitiv sehe ich so. Dass ich dann virtuelle Gestalten habe in meiner realen Welt und zusätzliche Informationen angezeigt bekomme und dann ändert sich auch das digitale Marketing. Weil ich glaube, momentan wird das digitale Marketing im Metaverse noch sehr aus dem E-Sports-Bereich getrieben, also vielleicht Bandenwerbung irgendwo zu sehen sein oder virtuelle Werbung an irgendwelchen Gebäuden. Aber ich glaube, wenn ich das später im Augmented habe, also rausgehe in die Welt, habe ich wieder personalisierte Werbung im Bus, die vorher nicht da war. Vielleicht habe ich auch Werbung, die ganz anders sein wird, kollaborative Werbung. Also das wird sich dann eher stärker ändern. Also deine Frage zu beantworten, ja, ich sehe auch Augmented Reality als Metaverse zukünftig.
Kurzer Einwurf an diejenigen, die uns da draußen zuschauen. Ihr könnt auch weiterhin Fragen stellen im Chat. Ne? Wir würden uns tierisch freuen, wenn wir halt hier auch eine richtige Diskussion hinkriegen. Deshalb also stellt Fragen. Ich persönlich bin beim Metaverse immer bisschen skeptisch ist höflich formuliert, weil ich habe eine journalistische Vergangenheit und habe damals über Second Life geschrieben. Und diese, ehrlich gesagt, all das, was ich bisher vom Thema Metaverse gesehen habe, ist tatsächlich wie Second Life, nur mit schlechterer Grafik. Weil damals hat man sich wesentlich noch versucht, die Mühe zu geben, dass irgendwie die Leute so aussehen, wie Leute so aussehen. Jetzt ist es so, in Austin auch Präsentation von The Sandbox, einem schon relativ großen französischen Metaverse-Plattform. Ja, da laufen dann halt Lego-Männchen rum. Und die sollen angeblich Gucci tragen. Aber es ist halt eine Gucci-Lego-Kleidung. Bin ich da zu altsackig unterwegs, dass ich sage, das ist eigentlich wie Second Life?
Ich glaube, wir sind im gleichen Alter. Ich finde es nicht wie Second Life. Ich finde es einfach toll, dass ich eben nicht Avatare habe, die genau aussehen wie ein Mensch, sondern dass ich mir Fantasiegestalten geben kann. Insbesondere Zusammenarbeit finde ich erleichtert auch Zusammenarbeit. Also ich habe dann die Möglichkeit, wirklich den Kollegen oder den Partner so wahrzunehmen aufgrund seiner Kompetenzen und nicht vielleicht, wie er aussieht in dem Moment. Ja, weil wir sind ja alle Menschen und haben gewisse Vorurteile leider, dass wir sagen, hey, die Person, der glaube ich nicht, dass sie die Kompetenz hat. Aber wenn da der pinke Elefant vor mir steht und der pinke Elefant gibt was Sinnvolles von sich und das passt genau, dann respektiere ich im Moment die Arbeit. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch einen gewissen Beitrag zur Diversität liefert, das Metaverse, so wie es jetzt aufgebaut wird. Insofern sehe ich das eher positiv und nicht so negativ, dass ich wirklich Real-Life-Avatare brauche, die eins zu eins so aussehen wie ich.
Dazu fragt dann fast genau passend auf den Punkt Sophie, was ist mit Authentizität? Ich glaube nicht nur an Avatare.
Ja, genau, das passt genau dazu. Also es geht um die Authentizität und nicht um das in dem Moment um das Aussehen, sondern so, wie ich mich gebe, wie mein Charakter ist, mein Wissen, mein Beitrag, den ich teile. Ich glaube, das wird helfen. Und deswegen brauche ich keine 1-zu-1-Avatare wirklich.
Aber wie sieht es dann überhaupt mit den Anwendungsszenarien aus? Also jetzt mal abgesehen vom Thema Gaming, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Ich finde es immer noch unterhaltsam, dass Mark Zuckerberg bei seiner großen Metaverse-Präsentation als Killer-Applikation nannte, dass man ja in einem Meeting unbemerkt seine E-Mails checken kann, während andere reden. Und da habe ich gesagt, also wenn die Killer-Applikation ist, unhöflich zu sein, dann habe ich da Probleme mit den Zukunftsaussichten. Also was glaubst du denn? Wir reden ganz, ganz viel, finde ich, bei Metaverse immer über das Thema, da haben wir ein Meeting und da sitzen wir dann jetzt mit Avataren beisammen. Was ist da noch?
Ich sehe zwei Dinge. Also eins haben wir selber ein bisschen durch Zufall geschaffen bei T-Systems. Also wir hatten einen Sales Kickoff gehabt 2020 und hatten einen Bodyscanner, den man sich einen Avatar erstellen konnte. Und haben dann sehr viele Mitarbeiter, haben diesen Bodyscanner ausprobiert, erstmal just for fun. Dann haben wir daraus eine Kampagne gestaltet, dass Avatare quasi in der Kampagne mit dabei sind, digital. Das war schon ein Anwendungsszenario, der anders war. Aber dann kam die Pandemie und wir hatten auf einmal einen Haufen Avatare, Mitarbeiter und haben gesagt, warum können wir nicht unser Innovation Center in München auch virtualisieren und haben dann ein virtuelles Innovation Center und können Kunden einladen, dieses Virtual Innovation Center mit unseren Mitarbeitern als Avataren Workshops durchzuführen. Also schon ein bisschen mehr als nur ein Meeting zu haben und nebenbei E-Mails zu schreiben, sondern wirklich aktiv einen Design Thinking Workshop durchzuführen, indem man entweder die Brille aufsetzt oder eben die Browser-Applikation dabei ist. Und das hat gut funktioniert, weil auf einmal hatte man ein anderes Anwendungsszenario für das Metaverse, nämlich gemeinsam Workshops durchzuführen. Und wir haben wirklich Kunden gewonnen von der ganzen Welt, die gesagt haben, ich brauche nicht nach München reisen, um Workshop zu machen, sondern ich gehe in das Metaverse des Systems, obwohl in dem Fall ist es wahrscheinlich eher ein virtueller Raum, aber ich gehe da rein und mache meinen Workshop. Also es war ein Anwendungsszenario, das gut funktioniert hat. Und zweites sind wir gerade dabei aufzubauen, das glaube ich auch sehr viel Geld sparen wird, ist im Health-Bereich. Also wir sehen, dass wir, wenn wir Schulungen an Geräten machen heutzutage, zum Beispiel MRT-Schulung, ist sehr aufwendig. Du blockierst das MRT, um dazu zu schulen. Zukünftig kann man sich vorstellen, dass so eine MRT-Schulung im Metaverse stattfindet, also virtuell. Und dann die Schlussprüfung ist an einem richtigen MRT in der Klinik. Also das ist auch ein Anwendungsszenario, was, glaube ich, stärker kommen wird in den nächsten Jahren.
Inwieweit glaubst du, dass eine Apple-Brille und nach allem, was wir jetzt wissen, können wir ja davon ausgehen, dass es im kommenden Jahr, dass sie im kommenden Jahr kommen wird. Inwieweit glaubst du, dass die ein Hebel ist, um das in die Masse zu bringen?
Es wird, wie auch jetzt bei der Oculus-Brille, erstmal die Person sein, die es sich damit auseinandersetzen wollen. Aber ich glaube, so eine Apple-Brille, wenn sie wirklich gut aussieht, ist ein Beschleuniger dafür, es in die Masse zu bringen. Was natürlich dazugehört, ist auch die gewisse Konnektivität. Weil was nutzt es mir, wenn ich keine Connectivity mit der Brille habe und dann, ja, Metaverse wird geladen, quasi spielt die Stadt und dann wird mein Metaverse erstmal geladen. Also die Konnektivität muss natürlich auch gegeben sein. Aber wenn diese beiden Punkte erfüllt sind, hoffe ich, dass es ein Beschleuniger sein wird und dass es dann eher in die Masse gehen wird, das Thema. Auch hängt es davon ab, aufgrund des Landes. Ich glaube, in Asien werden sie weiter sein. Das Metaverse in Asien wird bunter sein als wahrscheinlich in Europa. Und wir werden da auch viel von lernen können. Aber ich denke mir, das wird beschleuniger werden. Also auch meine Hoffnung.
Das Thema Metaverse ist ja unmittelbar verbunden mit dem Traum vom Web 3, also dem Aufbau einer komplett neuen Internetarchitektur, die auf Dezentralität beruht. Ist das eine futuristische Spinnerei oder glaubst du, dass sowas tatsächlich möglich wäre?
Ich finde Dezentralität, das richtige Wort, gut. Ich glaube persönlich noch nicht, dass das Metaverse dezentral sein wird. Ich glaube, Firmen wie Meta werden da stark sein. Du hast Sandbox angesprochen, die Decentraland wird stark sein. Ich glaube, es wird Metaversen geben, in die wir uns einloggen und wir sehen dann was anderes. Ich glaube, es wird zentral stattfinden, es wird zentrale Unternehmen geben, die sich darum kümmern. Trotzdem finde ich die Idee nicht vielleicht dezentralisiert, eine Grundlage zu haben, wie wir es vielleicht auch bei Cryptocurrency haben, ist ja dezentralisiert. Also ich glaube, persönliche Meinung, nicht des Systems, nicht irgendwo in der Community festgeschrieben. Ich glaube, Metaversen werden zentral stattfinden bei Firmen wie Meta und anderen Unternehmen. Ich hoffe, dass der Austausch zwischen den Metaversen dezentral stattfinden wird.
Sophie fragt, wie werden die reale Welt und die virtuelle Welt koexistieren oder werden wir nur noch virtuell kommunizieren?
Durch die AR-Brillen werden wir eine Koexistenz haben. Also wir werden unsere AR-Brille aufsetzen und dann werden wir rausgehen in die reale Welt und werden eine angereicherte Realität bekommen über die VR-Brillen. Also es wird eine Koexistenz geben. Und spannend wird in dem Zusammenhang wieder der Datenschutz sein, weil wenn ich meine AR-Brille aufziehe und sehe alle Informationen über den Thomas, möchte der Thomas das eigentlich? Also sind wir auch Informationen, wie sind wir auch kompatibel? Möchte ich überhaupt mit dem Thomas sprechen? Also solche Informationen werden wahrscheinlich dann diese Frage werden wir uns stellen müssen, möchten wir das haben? Auch möchte ich wirklich überall die Werbung dann sehen, auch das wird eine Frage sein. Aber wenn ich mich einlogge und ich gehe mit dem Start, dann werde ich die reale Welt mit dem Metaverse verschmelzen.
Ich bin da auch sehr gespannt, wie sich das so handeln wird. Ich glaube, es wird derzeit ein Fehler gemacht. Es gucken nämlich alle auf die sehr Jungen. Und die sehen halt, die Jungen sind sehr, sehr stark im Metaverse, auf Metaverse-Plattformen jetzt schon unterwegs. Also ein Freund von mir berichtete, also sein Sohn, der ist irgendwie so irgendwas so 8 oder 10, der ist also schon bei Minecraft und Roblox unterwegs und er ist der virtuelle Pizzafahrer. Das heißt, er hängt in einem Pizzaladen ab und immer wenn eine Bestellung reinkommt, dann nimmt er die Pizza und fährt aus einem virtuellen Fahrrad mit der virtuellen Pizza zum Besteller, übergibt die und kriegt dafür Währung im Spiel. Und noch geschäftstüchtiger ist eine etwas ältere Tochter, die baut nämlich für die nicht ganz so kreativen beziehungsweise technikkundigen Freundinnen Villen. Und dafür kassiert sie handfestes Geld. Da sehen wir also schon, da ist diese junge, also eine junge Generation ist natürlich da sehr intensiv unterwegs. Ich bin gespannt, ob das so bleibt, weil hätte man, ich weiß nicht, wie es bei dir war, hätte man mich in dem Alter so irgendwo mit zwischen 10 und 16 beobachtet, dann hätte man gedacht, die Zukunft liegt daran, dass wir wahnsinnig viel Video spielen, nämlich mit Atari VCS und Commodore 64. Es wäre ein sinnvolles Geschäftsmodell, Handschuhe zu entwickeln, weil ja die damals noch nicht ganz so ergonomisch geformten Joysticks sich beim Spiel Decathlon, wo man so mit dem Joystick immer rütteln musste, sich hier reingeraten, gedreht haben und hier, oder gab es dann Schwielen, das ist kein Scherz. Insofern, wir verändern uns ja im Laufe des Lebens und ich glaube, dass ganz viel von dem Metaverse halt auch so ein bisschen gegen unsere menschliche Natur geht, die immer auch daran liegt, dass wir uns halt treffen wollen. Aber wenn wir jung sind, sind wir halt manisch in vielen Sachen. Und diese Manie verlieren wir Stück für Stück. Insofern schauen wir mal. Also Sophie, vielen Dank für die Frage. Und Sophie ist die vorbildlichste Zuschauerin dieser bisherigen Übertragung, weil sie schon zwei Fragen gestellt hat. Wir sind gespannt, ob noch jemand sie noch schlagen kann.
Vielleicht haben wir nur eine Zuschauerin, das wäre jetzt nicht so schön.
Ich hoffe, es ist ein bisschen mehr. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Kali und Danilo vom Team zumindest zugucken. unmittelbar verbunden mit diesem gesamten Komplex Web 3 Metaverse ist natürlich auch, es sind auf jeden Fall mehr, schreibt Kali. Also schöne Grüße an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ist natürlich das Thema Blockchain. Blockchain ist erstaunlich, weil selbst technikkundige Menschen in meinem Umfeld sagen, sie verstehen immer noch nicht, was das eigentlich ist. Bist du in der Lage, es für jedermann verständlich zu erklären?
Weiß ich nicht. Ich kann es mal probieren. Also für mich ist Blockchain eine Datenbank, die fortgeschrieben wird. Und der letzte Block beginnt quasi mit dem, also der nächste Block beginnt mit dem letzten Block. Also insofern sind die miteinander connected. Und diese Blöcke werden unabhängig voneinander geschrieben, sodass ein gewisses Vertrauen existiert, also dass sie sozusagen nicht hackbar sind. Und ich weiß nicht, ob das allgemein verständlich war. So ist erstmal meine Definition dazu zum Thema Blockchain. Und es gibt mehrere Blockchains, es gibt die Blockchain-Technologie, es gibt mehrere Blockchains, es gibt nicht die Blockchain, sondern es gibt mehrere Blockchains. Die bekannteste ist natürlich die Bitcoin-Blockchain, aber es gibt Ethereum, du hast vorhin schon Dogecoin genannt, es gibt mehrere Blockchains. Würdest du das auch sehen oder anders definieren?
Ich glaube, das war schon sehr solide gemacht. Nun wissen wir, Blockchain und Kryptowährung sind unmittelbar miteinander verbunden. Desgleichen das Thema NFT. Die beiden Bereiche, da reden wir gleich drüber. Welche Einsatzmöglichkeiten habt ihr denn eigentlich bei T-Systems zum Thema Blockchain?
Also wir haben Blockchain-Ökosystem, das weiß ich. Wir nutzen auch teilweise schon NFTs. Eigentlich ist T-Systems so groß, dass ich nicht tief genug drinstecke in den einzelnen Bereichen, in den Entwicklungen, die gerade stattfinden. Im Marketing-Kontext nutzen wir es noch nicht, so wie ich es gerne nutzen möchte. Ich würde gerne eine NFT-Community aufbauen, das heißt mit unserem vielleicht besten Kunden, den NFTs geben. Und mit den NFTs haben sie dann die Möglichkeit, vielleicht an Veranstaltungen teilzunehmen und den Backstage-Bereich zu besuchen, also wirklich so eine Community zu schaffen. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Vielleicht ergibt sich da auch ein Pilot draus.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was sich da noch weiter tut, weil selbst in Branchen, bei denen man es vielleicht nicht unmittelbar erwarten würde, man sich durchaus Gedanken darüber macht, was so geht. Auch da wieder, Austin, sorry, dass ich drauf komme, aber ist halt ein Riesending. Da ist dann zum Beispiel so, dass man über das Thema Verhindern von Weinfälschungen und NFTs gesprochen hat. Also sprich, bei den ganz hochwertigen Weinen, also wirklich den highesten High-End, gibt es sehr viele Weinfälschungen und dem versucht man dann jetzt mit NFT-Etiketten oben an den Korken zu begegnen, sodass man sieht, wenn das Siegel gebrochen ist und man außerdem noch sehen kann, das ist tatsächlich dann eine echte Flasche. Finde ich tatsächlich sehr spannend und im Lebensmittelbereich gibt es dann ja auch dieses Thema Sicherung der Lieferketten, also dass ich wirklich nachweisen kann, ist dieser Fisch jetzt nachhaltig gefischt worden oder nicht. Auch da gibt es etliche Möglichkeiten. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr spannend. Findet aber natürlich ein bisschen außerhalb der breiten Öffentlichkeit statt. Die Rede im Zusammenhang mit Blockchain ja immer über Kryptowährungen. Wie stehst du denn so zu diesem Thema?
Also ich nutze also auch wieder hier persönlich Kryptowährungen, um meine NFTs zu kaufen. Insofern stehe ich dem eher als Vehikel gegenüber. Ich sage, okay, ich nutze es, um die NFTs zu kaufen. Natürlich kann ich mir auch gut vorstellen, für einfach mit der Kreditkarte NFTs zu kaufen und nicht unbedingt dann erst die Kryptowährung zu kaufen, dann wiederum, das Konto zu öffnen, dann Geld zu überweisen, dann die Kryptowährung zu kaufen und dann die NFTs zu kaufen. Insofern, wie gesagt, nutze ich das als Vehikel, die Kryptowährungen. Ich sehe auch eine große, also die Schwankungen sind natürlich extrem. Also insofern sollte man, glaube ich, nicht unbedingt in Kryptowährungen investieren, insbesondere nicht als Staat. Ich glaube, das hilft nicht weiter. Ich glaube, ich weiß nicht, welcher Staat das war, die Hälfte ihres Staatshaushaltes in Krypto investiert haben, jetzt erhebliche Probleme haben natürlich. Das ist nicht ganz aufgegangen. Das würde ich auch nicht machen. Es ist natürlich für Länder übergreifend oder vielleicht auch, wenn man sagt, okay, man möchte sein Geld sichern, als jetzt der Ukraine-Krieg begonnen hat, war es vielleicht für einige sinnvoll, Krypto zu kaufen, um ihr Geld zu sichern und dann später wieder umzutauschen in eine andere Währung, hat vielleicht auch geholfen. Aber in der Nutshell, für mich ist momentan noch ein Vehikel, um mir etwas zu kaufen.
Einer der Haken ist natürlich, du hast es schon erwähnt, die Komplexität, um überhaupt an so Kryptowährungen ranzukommen. Siehst du da irgendwo Ansätze, dass es für diejenigen, die jetzt nicht so wahnsinnig technikverrückt sind, mal ein bisschen vorwärts geht?
Ich würde es mir wünschen. Ich habe jetzt den Markt nicht beobachtet, ob irgendwelche Startups auf dem Markt sind, die sagen, hey, wir kaufen Krypto und du kannst bei uns Krypto mit einer Kreditkarte beziehen und hast es dann auf dem Konto, wenn es halt auch sehr reguliert ist momentan. Ich finde es auch komplex. Und ich meine, jemand, der sich mit dem Thema auskennt und es trotzdem komplex findet, zeigt auch, dass es noch verhindernd ist. Also ich glaube, das Thema NFTs oder generell das Thema Blockchain wird für die Gesellschaft wichtig werden. Und wenn ich ein Thema habe, was aber so komplex ist, der Zugang dazu so komplex ist, schließe ich einen Großteil der Gesellschaft aus. Und das finde ich nicht gut. Also ich würde mir wünschen, dass mehr teilnehmen können an dem Thema. Auch das. Also wenn man eine NFT kaufe, ich meine allein die Transaktionskosten, dann meine ich jetzt nicht die reinen Transaktionskosten, die Krypto zu kaufen, sondern die Gas-Fees, also wirklich eine NFT auf der Blockchain zu minten, sind so exorbitant hoch, dass ich sage, wer möchte das denn machen? Also wer probiert es einfach mal so aus? Dafür muss ich ja schon Spielgeld haben, um das zu machen. Und dadurch schließe ich auch einen Großteil der Gesellschaft aus. Also wenn ich eine Zukunftstechnologie habe, die so restriktiv ist, stellt sich mir die Frage, ob es dann wirklich eine gute Technologie ist oder ob ich das nicht irgendwie so regulieren sollte, dass es für jeden verfügbar ist.
Sophie, ich streue es mal kurz ein, hat eine Frage gestellt, die ich nicht verstehe inhaltlich. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Ansonsten würde ich Sophie bitten, das nochmal zu präzisieren. Sie schreibt, Marketing-Kontext kann doch nicht nur virtuell sein. Wenn wir über die Zukunft sprechen, was ist die Kontrabewerbung gegebenenfalls? Sophie, könntest du das nochmal ein bisschen präziser schreiben? Das wäre total super. Wir nehmen derweil die Sabrina, die fragt nämlich, kaufen Sie NFTs als Wertanlage?
Nein, habe ich nicht gekauft. Ich habe NFTs gekauft, um zu wissen, wie es funktioniert. Ich habe auch kein Bored Ape gekauft. Ich habe mir einen Great Ape gekauft, der hat nur $60 gekostet und nicht 600.000. Einfach zu gucken, okay, so geht das Ganze. Was ich gemacht habe, und da kommt es wieder auf die Kinder, die du vorhin gesagt hast, die als ausprobieren. Meine Tochter wollte NFTs kreieren, haben wir NFTs kreiert. Also wir haben was gemalt, digital, und haben das auf der Ethereum-Blockchain gemintet und haben jetzt unsere NFTs auf OpenSea. So kann man sich angucken. Kaufen kann man es noch nicht, weil dafür muss man wieder Transaktionsgebühren hinterlegen. Und da wir 22 Stück gemacht haben und ungefähr so 100 € pro Transaktionsgebühr rechnen musst, das war irgendwie 2.200 € und das war mir dann zu viel Spielgeld. Aber wir haben das ausprobiert, wie es funktioniert. Also mir ist es immer wichtig, auch im digitalen Marketing zu verstehen, wie geht denn die Technologie und es selber mal zu machen, um dann zu Möglichkeiten zu finden, es über das digitale Marketing zu übertragen. Das ist mein Ansatz. Ich habe es aber nicht genutzt, um zu investieren.
Sophie hat ihre Frage präzisiert. Ich verstehe sie jetzt, aber ich setze sie ein bisschen nach hinten, Sophie. Wir kommen gleich drauf zurück. Also NFTs finde ich sehr spannend, aber Ich war gerade auf der Republika, schon wieder Konferenz. Also ich mache auch noch was anderes als auf Konferenzen abhängen. Und auch das eine sehr, übrigens sehr empfehlenswerte Konferenz, natürlich in Berlin. Und da gab es einen tollen Vortrag, den können Interessierte auch jetzt auf YouTube sehen. Der kam von Tante. Tante ist ein Hacker und Security-Berater. Und den findet ihr auf YouTube, wenn ihr da in die Suche eingibt von hässlichen Affen, Spekulationen und Ketten. Und die These von Tante ist wörtlich, wir spielen einfach die letzten 2000 Jahre des Anlagebetrugs nochmal durch. Glaubst du, dass dieses NFT-Sammeln, was ja im Moment sehr beliebt ist, dass das nachhaltig ist? Sind das die neuen Panini-Bildchen?
Ich glaube schon, das hat auch was mit Marketing zu tun. Wenn ich NFTs habe wie Bored Apes oder CryptoPunks oder die V-Fans von Gary Vee, ich glaube schon, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit hat, weil einfach die Marketingmaschinerie dahinter steht und du mehr bekommst als nur das NFT. Du bekommst den Zutritt zu Veranstaltungen, du bekommst den Zutritt zu einer Community. Da kann ich es mir gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass jeder Künstler den NFT rausbringen wird, damit erfolgreich sein wird und reich werden wird und dass das wirklich nachhaltig wird. Aber auch das wieder ein bisschen, ich glaube, Rembrandt zu seinen Lebenszeiten hat nichts gemacht, was ihn wirklich reich gemacht hat. Das war auch erst später. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt die Ersten sind und davon gute NFTs kreieren, dass die davon auch schon längerfristig profitieren werden. Ob es alles ist, nachhaltig sein wird, also nachhaltig im Sinne, ist es nachhaltig finanziell wertschöpfen, weiß ich nicht. Bin ich überfragt. Aber ich glaube, diejenigen, die jetzt CryptoPunks haben, werden auch in 10 Jahren noch froh sein, CryptoPunks zu haben, weil sie halt die ersten waren, die sie gekauft haben. Und wenn einfach eine gewisse mit dabei war. Ich glaube, wenn du deinen Atari heute noch hättest und irgendwo bei eBay einschließt, wirst du für deinen Atari auch noch was bekommen. Kann gut sein.
Also vor 10 Jahren nicht für dich getestet, als meine Mutter verstarb, ich im Keller ausgeräumt habe. Sabrina schreibt, ich habe ebenfalls NFTs designed, aber sie nicht zum Kauf angeboten aufgrund der Transaktionskosten. Da ist eine Marktlücke, oder? NFT-Plattform mit geringeren Transaktionskosten?
Nee, es liegt da an der Blockchain. Es gibt ja Blockchains, die haben geringere Transaktionskosten. Also die, ich glaube, auch die Ethereum-Blockchain will sich ja weiterentwickeln, dass es günstiger wird. Und ich glaube, es ist Solera-Blockchain, die ist auch günstiger. Das ist aber auch hier Marketingpunkt. Wenn ich meine NFTs auf einer Blockchain minte, die nicht so populär ist wie Ethereum, kriege ich sie dann verkauft. Also es ist dieser Trade-off. Also investiere ich jetzt die Transaktionskosten, die Gas-Fee oder nicht? Das ist die Frage dabei, ja.
Da schließt sich das an, was Marius fragt, nämlich, was sagst du zur Umweltschädlichkeit von Blockchain-Technologien wegen hoher Serverkapazitäten?
Auch hier müssen wir schauen, dass wir natürlich die Energiekosten runterkriegen. Also momentan ist es zu hoch, definitiv. Und wie jede Technologie am Anfang, ich glaube, die ersten Autos, wenn wir die heute anschauen würden, was Ausstoß, CO2-Ausstoß angeht, wäre auch zu hoch, oder Autos aus den 70ern. Die Technologien entwickeln sich ja weiter. So, wir haben die Blockchain-Technologie, die wird sich weiterentwickeln. Auch noch hier werden wir dann energieeffizientere Möglichkeiten finden, Blockchain zu schreiben. Anders macht es ja keinen Sinn, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir später NFTs, dass wir Bustickets auf NFTs haben, oder wie du gesagt hast, die Weinverifizierung, dass es wirklich richtiger Wein ist. Wenn wir das in die breite Masse bringen, können wir nicht die Energiekosten generieren, die wir heute generieren. Also ein Busticket, das irgendwie heute 100 Euro Transaktionskosten generiert, macht keinen Sinn, auch aus Energiegesichtspunkten nicht. Also glaube ich, es wird sich weiterentwickeln. Momentan ist es noch zu hoch.
Wir haben jetzt noch 7 Minuten, da geht ja flott hier. Insofern, wenn ihr Fragen habt, jetzt noch schnell reinwerfen. Ich greife jetzt die von Sophie auf. Da gab es nämlich schlicht und ergreifend nur eine kleine Wegstabenverbuchselung, so heißt das. Nämlich die Frage, im Marketing kann doch irgendwie nicht nur virtuell sein, wenn wir über die Zukunft sprechen, was ist sozusagen die Kontrabewegung gegen das digitale und virtuelle Marketing? Und das finde ich nun wiederum spannend.
Ja,
was hast du das Digitale dazu?
Gibt es ja auch schon die Kontrabewegung, nämlich dass ich versuche, mit realen Events oder realen Möglichkeiten in das Digitale zu kommen. Also ich habe den Begriff auch aufgenommen von Philipp Westermeier auf der OMR, gesagt hat, das Feedhacking wird immer relevanter. Das heißt, mit einer in der Realität stattfindenden Werbung kommst du wiederum ins Social Media. Also bist sichtbarer. Insofern glaube ich, dass es wird definitiv eine Ob es eine Gegenbewegung wird, weiß ich nicht. Ich glaube, eher eine additative Bewegung, mit mehr Werbung auch wieder offline sehen. Aber diese Offline-Werbung wird natürlich auch online verlängert werden oder die wird online aufgenommen. Ich glaube, es wird beides zusammenkommen. Und Thema Richtung Virtualisierung. Ich glaube, es wird noch viel mehr virtualisiert werden, was wir uns heute gar nicht vorstellen können. Thomas, wir sind die Generation, wir hatten vielleicht noch Schallplatten zu Hause, dann kamen die CDs, heute haben wir gar keinen physischen Träger mehr, sondern es ist alles gestreamt, wir sind nur noch virtuelle Güter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft eben noch mehr sein wird. Das heißt, die Virtualisierung der Werbung wird zunehmen. Aber es wird natürlich auch weiterhin Werbung im klassischen Offline-Bereich stattfinden. Und auch da wird was Neues kommen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube auch, dass man tatsächlich mit physischer, kreativer Werbung, was wichtig ist da tatsächlich das Kreative, unglaublich viel bewegen kann. Da gibt es auch ganz spannende Ansätze. Wir haben für Kunden halt auch schon mitgeholfen mal bei Pop-Up-Events, die bei Marken wirklich super funktionieren. Jetzt gerade aus der jüngsten Vergangenheit habe ich eine tolle Aktion von Taco Bell, der Mexican Tex-Mex Food Fast Food Kette aus den USA. Die haben nämlich einen internen LGBTQ-Rat sozusagen, der Ideen entwirft. Und eine dieser Ideen war, dass es jetzt Events gibt, wo sich dann tagsüber einzelne Filialen in einen Club verwandeln mit einer Drag-Show, mit lokalen Drag-Queens, wo man dann halt auch tatsächlich Eintrittskarten kaufen kann und dann beim gepflegten Billig-Taco eine Drag-Show bekommt. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig tolle Idee. Deshalb gebe ich da auch übrigens gedruckte Zeitschriften sind aus meiner Sicht überhaupt nicht tot, wenn sie hochwertig gemacht sind. Man muss sie aber tatsächlich hochwertig machen und so eine Coffee-Table-Zeitschrift zum Beispiel sehe ich auch von Marken aus als super spannend an. Insofern, da geht eine Menge, was Konferenzen angeht, was Events angeht, auch Sportwerbung könnte man so viel mehr kreativer machen, als das aktuell der Fall ist. Ich denke, habe heute noch zurückgedacht an eine der skurrilsten Sportsponsorships, die ich je erlebt habe. Es gab ja mal einen Ableger der NFL hier in Deutschland, die NFL Europe mit 4 oder 5 Teams. Und da gab es in Düsseldorf zum Beispiel einen Kultsponsor, nämlich den Wäschedienst, der die Trikots der Mannschaft wuscht, den Wäschedienst Heinze. Und der hat mit so witzigen Sprüchen und Zusammenarbeit mit dem Stadionsprecher es geschafft, dass einmal im Spiel eine lange Eloge kam. Er ruht nicht, bis alle Trikots sauber sind. Und er reibt sich auf die Familie, hat ihn schon verlassen. Das ist unser Wäschedienst. Und die gesamten Fans skandierten, Heinze! So, und wenn man das schafft, dann hat man eine komplett analoge Werbung, die super funktioniert. Ist mir deshalb eingefallen, weil Rheinfire nämlich wieder da ist mit einer europäischen Football-Liga, wo auch eine Menge Kreativität in Sachen Werbung passiert. Und am Sonntag ist das erste Heimspiel, deshalb ganz anderes Thema. Jetzt haben wir nur noch 2 Minuten. Ich sehe hier keine Frage mehr. Björn, welches Thema müssten wir jetzt in den letzten 2 Minuten noch behandeln?
Wir haben, glaube ich, fast alles abgegrast. Die Kombination aus allen, ich glaube, das wird noch spannend. Also Sprachassistenten immer bei uns zu haben, das Metaverse bei uns zu haben, Kombination zwischen meinen Mobile Devices, Digital Signage, das wird spannend. Ich glaube, momentan ist noch nicht alles connected. Das wird noch connecteder werden. Connected TV haben wir nicht drüber gesprochen. Also wie kann ich vielleicht personalisieren auf dem Fernseher in Zukunft? Künstliche Intelligenz haben wir nicht drüber gesprochen. Also gut, wir haben Sprachassistenten gehabt, aber wie könnte ich vielleicht künstliche Intelligenz noch stärker nutzen, um Texte zu spinnen in Zukunft? Es gibt noch viel, aber ich glaube, dass diese Konnektivität, alles zusammen zu haben, das muss noch weiter vorangetrieben werden. Das wird stärker kommen in der Zukunft.
Glaubst du, dass diese Verbindung all dieser Themen zu einer Zentralisierung, also zu einer Fokussierung auf wenige Anbieter führen wird oder eher wieder auf eine Dezentralisierung, weil es so viele Funktionen sind, dass eben neue Player ins Spiel kommen?
Ich glaube, Dezentralisierung und neue Player kommen werden. Und ich hoffe das auch, dass die neuen Player bringen die neue Idee rein und dadurch wird es eher dann wieder dezentralisiert werden. Aber die großen Plattformen, wie wir heute auch, sind halt gesetzt, die werden das Thema vorantreiben, aber die kleinen Player werden die innovativen Ideen reinbringen. Besonders im digitalen Marketing hoffe ich natürlich auf die innovativen Ideen von den kleinen Playern.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Thomas Knüger, der Gründer von K.0, und Björn Radde, der Vice President Digital Experience von T-Systems. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.